Herzlich willkommen, Friedrich Müller, der Student hier in Münster ist, Geoinformatiker und hat, bevor seine es ist quasi in Vorbereitung seiner Masterarbeit, stellt er uns jetzt ein Projekt vor, das er am IFGI erarbeitet hat und nämlich Linked Data basierter Explorer.
Ja, erstmal hallo zusammen, nochmal vielen Dank für die Einleitung. Ja, also das Projekt ist Teil des Projektes am IFGI. Und ja, ist ein bisschen ein abstrakter Titel. Um was geht's eigentlich? Also es ist eine Beispielanwendung, derzeit implementiert als WebGIS, basiert eben auf Open Data, vorwiegend offen zugängliche Umweltdaten, Open Source Software während des Workflows verwendet. Und die Besonderheit ist es eben ein Linked Data Projekt. Und der Anwendungsbereich ist eben die Epidemiologie. Und es geht eben darum, Umweltdaten in Verbindung mit krebsrelevanten statistischen Daten darzustellen. Erstmal, von was spreche ich hier während meines Vortrags? Ich will erstmal nochmal aufs Projekt eingehen, wie das gegliedert ist, dann zur Anwendung selber. Was ist die Motivation, was ist die Problemstellung, die damit angegangen werden soll? Dann ganz kurz zu Linked Data, weil es ein Thema für sich. Und das eigentlich Interessante wird sein, der Workflow, also wie werden die Daten modelliert, aggregiert und was für eine Software, also Open Source Software, wurde dabei verwendet. Und am Schluss natürlich eine Zusammenfassung, wenn noch Zeit ist, eine kleine Demo. Zum Projekt selber, das ist also Teil des Live-Projektes. Live ist Linked Data for eScience Services. Das ist ein Projekt, das zum Ziel hat, eben interdisziplinäre Projekte voranzutreiben und eben Forschungsdaten, also den Austausch von Forschungsdaten zu erhöhen. Also ist in der LODUM-Arbeitsgruppe am IFGI hier integriert und ja, beschäftigt sich hauptsächlich mit semantischen Technologien. Ist eine Zusammenarbeit mit dem IES hier in Münster, also dem Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin. Und wie gesagt, das ist Teil einer Projektarbeit und ja, wird mein Masterarbeitsthema. Zur Anwendung selber, also wir sehen hier drei Zeitungsartikel. Also es kommt immer wieder vor, dass eine Häufung an Krebsvorfällen beobachtet wird, jetzt allgemein aus der Bevölkerung oder eben aus medizinischen Einrichtungen, sei es beim Hausarzt oder etc. Wie man hier schon gut sieht, also wir haben einen definitiven räumlichen Bezug, also das schreit eigentlich förmlich nach einer GIS-Anwendung. Das heißt, wo befinden sich mögliche Emitter, also Emissionsquellen, die gewisse Stoffe, die krebserregend sein können, aussenden? Oder wo sind eigentlich die zu beobachtenden Gebiete? Also der Epidemiologe, der die Anfrage kriegt, hat dann natürlich eine Vorgehensweise. Das ist hier eine Abbildung des Stufenkonzeptes. Was eigentlich für uns hier und für die Anwendung interessant ist, ist einmal der Bereich des Vorwissens schaffen. Das heißt, die offenen Daten, die verfügbar sind, die Sie eben eh schon nutzen, besser und effizienter verfügbar zu machen. Und weiterer Ansatzpunkt ist, je nachdem, was man für Daten hinterlegt, kann das eben auch zu möglichen Hypothesen in der epidemiologischen Forschung hilfreich sein und neue Fragestellungen aufbringen. Also derzeit schaut es eben so aus. Das Gute ist, Open Data wird ja immer ein größeres Thema und ist auch, also es gibt unterschiedlichste Services, die Daten zur Verfügung stellen, also sei es jetzt aus dem Umweltbereich oder eben krebsrelevante Daten, sei es das Krebsregister zum Beispiel. Allerdings, wie man sieht, sind die unterschiedlichsten Formate im Spiel. Es ist nicht immer eine API oder ein Service, den ich direkt einbinden kann, vorhanden. Also es ist eine sehr klamystische Sisyphus-Arbeit, kann man sagen. Und das ist eben der Ansatzpunkt eigentlich dieser Anwendung. Das heißt, die Situation, wie sie vorher ist, als Linked Data aufzubereiten, das heißt, dass ich einen homogenen, vernetzten Datensatz zur Verfügung habe, den ich dann effizient dann als Grundlage für meine WebGIS-Anwendung mit Geovisualisierungen eben die epidemiologische Arbeit unterstützen kann. Ja, dann ist auf jeden Fall zu sagen, das sind eigentlich zwei Use Cases, weil wir arbeiten zum einen mit sensiblen medizinischen Daten, das ist also dann die reine Anwendung mit dem grünen Pfeil jetzt hier zu sehen, die eben für den Fachanwender im Institut zur Verfügung stehen soll. Und als Beiprodukt hat man natürlich auch Informationen, also über die Krebsentstehung, welche Stoffe sind da im Spiel, wie werden die verbreitet, was sind Emissionsquellen, die eben auch eigentlich für die Allgemeinheit von Interesse sind. Aber wie gesagt, die Einbindung dieser sensiblen Daten sind da strikt zu trennen. Also das sind hier Beispielfragen, die damit beantwortet können, werden können. Aber muss ganz, was auch zu betonen ist, also es sind keine kausalen Zusammenhänge damit erforschbar. Das heißt, wenn ich einen Stoff habe, der bekannt ist, Krebs zu erzeugen, aber unerhöht ist und vorliegt, kann ich nicht davon ausgehen, dass direkt Krebs davon entsteht. Also Krebs ist eine komplexe Krankheit und sind viele andere Faktoren mit im Spiel. Zum Projekt Fokus, also was wir für Daten verwendet haben, also wir haben uns auf die Region Westfalen-Lippe konzentriert und ja, weil eben Daten verfügbar sind und die Fläche ist großräumig genug, dass eben eine Vielfältigkeit vorhanden ist. Zu den Krebstypen muss man sagen, wir haben uns auf die konzentriert, die eben von äußeren Faktoren größtenteils verursacht werden können und eben nicht von genetischen wie von anderen Krebsarten. Ja, von den räumlichen Auflösungen, also Punktdaten, von Emitterstandorten bis eben zu großflächigen, also auf Gemeindeebenen, ja, Umweltdaten. Der Informationsnutzen der ganzen Geschichte ist eigentlich, es gibt gewisse Schriftwerke von der IARC, das ist die International Agency for Research on Cancer. Da ist eben festgehalten als Schriftwerk, was für Substanzen gewisse Krebstypen auslösen und diverse andere Faktoren, die Sie hier links lesen können. Und die sind eben als Schriftstücke, größtenteils PDF leider nur verfügbar gewesen. Und der erste Schritt war eben, das maschinenlesbar zu generieren. Das heißt, Klassen zu definieren, Beziehungen und auch die jeweiligen Distanzen, die dann eben unten in der Anwendung für den User zugänglich sind. Wie das Ganze gemacht wird, gehe ich später noch drauf ein. Dann der weitere Punkt ist, weil es eine GIS-Anwendung ist, eben die räumliche Verknüpfung dessen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel im Bereich Lungenkrebs den Stoff Arsen auswähle und mir zum Beispiel Emitter anschauen will, die fossile Brennstoffe aussenden im Bereich Münster, kann ich mir eben so die Daten visualisieren, wie sie unten rechts sehen. Also das ist halt die eigentliche Idee, die das Wissen verfügbar machen, erstmal was ist relevant und dann die Daten, die öffentlich verfügbar sind, damit die Anwendung zu unterfüttern. Dann weiterer Aspekt ist natürlich diverse Geovisualisierungen, das heißt, dass ich zum Beispiel parallel mir unterschiedliche Stoffen mit Krebsinzidenzen anzeigen lassen kann. Also das ist eine reine Visualisierungsgeschichte und ja, weiterhin dann die Datenanzeige eben über Filterfunktionen besser erreichbar zu machen. Ganz kurz zu Linked Data, also von der Kernidee, wer es noch gar nicht gehört hat, eben der Wandel vom dokumentbasierten Web zum datenbasierten Web, das heißt, dass ich keine Webpage aufrufe, sondern dass ich einzelne Objekte habe mit Informationen, die per URI, also als URL, definiert sind und damit direkt adressierbar sind. Weiterer Aspekt ist eben, dass die vorhandenen Daten mit verlinkt werden sollen. Wie man rechts sieht an dem kleinen Bild, das führt dann zu einer gewissen Cloud, also vernetztes Wissen. Kernschlüsseltechnologien des Ganzen sind also, wie schon genannt, URIs, also HTTP und ADF ist da noch zu nennen, die das vorhandene Wissen lesbar machen, also ADF, Resource Description Framework. Nur ganz kurz, also von der Struktur ist es also sehr simpel, Subjekt, Prädikat, Objektstruktur, sagt man auch, oder ja, von Triples spricht man. Der große Vorteil an dieser einfachen Strukturierung ist, ich kann das auch als Graph darstellen, wo dann quasi Subjekt, Objekt, gewisse Knotenpunkte sind und das Prädikat quasi die Verlinkung der Subjektobjekte. Ja, Sparkle, weil ich diesen Begriff verwende, das ist eigentlich, kann man vergleichen mit SQL bei relationalen Datenbanken, das ist eine Abfragesprache für ADF. Weitere Informationen findet man zum Beispiel unter linkdata.org. Ja, es ist ein Linked-Data-Projekt, was eben aus einem Linked-Data-Projekt entstanden ist, können wir plump sagen, aber natürlich hat es auch Vorteile. Es vereinfacht eben die Integration, das heißt weg von den isolierten Daten zu einem vernetzten Datennetzwerk, wo ich wirklich das Wissen nutzen kann, was vorhanden ist. Das ist also die Kernidee der Linked-Data-Technologie. Und ja, das ist eben ein semantisches Netzwerk, das heißt, die einzelnen Begriffe sind definiert in der Verwendung. Und ja, neue Wege der Datenabfrage ist da aufgelistet als Unterpunkt. Da kann man zum Beispiel Reasoning oder Interferenzen, also das heißt die Abfrage nach logischen Definitionen erwähnen. Aber natürlich hat es auch Mängel, also es ist eigentlich noch auf dem Forschungsstatus, kann man sagen. Und die Tools sind noch nicht so ganz ausgereift, da ist auch noch Nachholbedarf. Und eben Daten sind nicht immer erreichbar. Hier einfach nur zur Illustration kurz, wie das Ganze aussehen kann. Das heißt, links unten, wenn ich meine Anwendung jetzt zu einem Stoff, zum Beispiel Kohlenstoffmonoxid habe und möchte dazu Informationen einbinden, da habe ich jetzt hier oben der grüne Part, das ist ein Screenshot von der Internetseite dbpedia.org. Das ist eigentlich nichts anderes wie der Inhalt von Wikipedia als Linked Data aufbereitet. Und so kann ich mir eben über URL zum Beispiel den Abstract-Text abfragen und einbinden in meine Anwendung. Weiterhin natürlich, wie ich schon erwähnt habe, das ist die Grundidee, mit weiteren Informationen die ganze Sache zu vernetzen. Also es sind zum Beispiel auch weitere Links zu weiterführenden Arbeiten eingebunden, die ich dann auch adressieren kann. Dann zum Part, wo es eigentlich darum geht, was für Software ist verwendet worden und wie ist das Ganze strukturiert bisher. Also es ist so ein Vier-Schichten-Modell, kann man sagen. Also man geht von den Root-Daten aus, wo man eben die offenen Daten von den Services sich herholt. Man hat zum einen für die Fachanwendung eben diese sensiblen medizinischen Daten. Und das Ganze tut man eben als ADF, also als Linked Data Set generieren. Also hier rechts, wenn wir uns erinnern von der Folie vorher, das sind eben das sind die Beziehungen aus, wie welcher Stoff erzeugt welchen Krebs als Datenmodell ausgedrückt. Und diese Beziehungen werden dann quasi mit Datensätzen, wie zum Beispiel vom Umweltamt, mit direkten Stoffwerten unterfüttert. Dann zur die Implementierung selber, das ist also als WebGIS-Technologie derzeit implementiert. Da sage ich später noch was dazu. Und dann am Ende soll es so sein, dass der User eben es soll so sein, dass der User eben auch ein technisch nicht versierter User damit umgehen kann. Das heißt, es ist halt so viel über grafische Benutzeroberflächenelementen steuerbar, wo dann eben Sparkle-Abfragen im Hintergrund in der Funktion laufen, aber auch eben für direkte Sparkle-Abfragen. Dann zur Linked-Data-Modellierung, wie ist man bei dem Ganzen vorgegangen? Das erste ist eben die Generierung von diesem Wissen, das heißt, die Klassen, was sind Krebsarten, was sind die Instanzen davon, das ist über die Open Source Software Protégé gemacht worden, das ist ein Ontologie-Editor, der sehr grafisch, benutzeroberflächenmäßig aufgebaut ist. Und im Gegensatz dazu gibt es zum Beispiel das Jena Semantic Web Framework, ist Java-basierend, wo ich dann eben hier diverse Datenformate reinladen kann, meine ADF-Struktur definieren kann und dann eben je nach Verwendungszweck exportieren. Erwähnenswert ist da auch noch die Software A, also eine statistische Software. Da ist das ja, das Package heißt es bei EB-Tools verwendet worden, eben zum Generieren von den Inzidenzzahlen, die man da gehabt hat, zu den statistischen Vergleichswerten, die eben für die Epidemiologie benutzt werden sollten. Zur Implementierung selber, dieser ADF-Datensatz, den wir jetzt generiert haben im Schritt vorher, ist auf dem Server gehostet über ein Framework, das nennt sich Sesame Framework. Und das stellt auch gleichzeitig ein Endpoint, also eine Adresse, eine URL-Adresse zur Verfügung, woran ich meine Abfragen direkt senden kann und dadurch eben meine Triples aus den ADF-Dateien erhalte. Zur Web-Applikation selber, also ist direkt aufgebaut, ist eine JavaScript, HTML, CSS-Seite derzeit, also ohne größeres Framework wie Angular zum Beispiel, aber ist im Kommen. Sind weitere JavaScript-Bibliotheken eingebunden, jQuery, Leaflet und diverse Plugins. Zur Zusammenfassung, was macht die ganze Anwendung eigentlich? Also wie gesagt, wir haben zum einen jetzt diesen Linked-Data-Satz aus den epidemiologischen und den Umweltdaten und wir haben diese Ontologie, also dieses Wissen, was wir generiert haben, welche Substanz, welchen Krebstyp, über welche Verbreitungsarten, welche Instanzen eben definiert und weil es eben als Linked-Data ist, kann es auch gleichzeitig in anderen Linked-Data-Anwendungen direkt eingebunden werden. Es ist eben ein Beispiel, wo man von der Datenmodellierung von den Rohdaten bis zur letztendlichen Visualisierung den kompletten Weg über Open Source Software gehen kann. Und ja, also das funktioniert auch derzeit reibungslos. Und als zu Linked Data ist zu sagen, also es ist also noch im Forschungsstatus, aber ich sage mal, für solche Projekte, wo ich wirklich Wissen aggregieren will und vorhandenes Wissen einbinden möchte, ist es eben eine geeignete Technologie, weil ich eben durch die Verlinkung eben schnell Informationen einbinden kann. Das war es erstmal so grob von meinem Vortrag. Wir können mal kurz in die Anwendung selber gucken, wenn wir noch 5 Minuten haben wir noch. Brauche ich nicht ganz. Also das hier ist die Anwendung selber, also die ist mit Leaflet aufgebaut. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe, also kann ich mir jetzt unterschiedliche Daten anzeigen. Zu den Daten, die da jetzt eingebunden ist, muss ich sagen, das sind Beispielsdaten, das heißt, die sind zufallsmäßig generiert und dann werden bei der Abfrage nochmal zufallsmäßig erstellt, eben aus Datenschutzrichtlinien, Gründen. Funktioniert es natürlich nicht. Doch. Also kann ich mir die Daten, hinterlegten Daten anzeigen, kann, habe gewisse Filterfunktionen. Das ist auch so ein, wer damit arbeitet, diese Sidebar, die da einschwenkt, ist auch ein Leaflet-Plugin. Sidebar heißt die. Und ja, ich kann mir jetzt schon mal Daten anzeigen lassen und parallel dazu dann eben von mir aus jetzt, das ist ein Beispiel für Luftemissionsdaten, dann von dem Zweig, Industriezweig, und dann eben die diversen Stoffe parallel anzeigen lassen. Also solche Geschichten, ich denke, das macht den Anwendungszweck relativ klar. Und ja, man kann sich natürlich auch Punktdaten reinladen lassen. Also die Daten, die ich da jetzt eingebunden habe, die sind vom Lahnhof NRW, also für Landesamt für Naturschutz und Umwelt. Und also die Kernidee des Ganzen, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, ist die diversen Services, die es gibt und die Daten, die so verstreut sind, eben zu bündeln und effektiv abfragbar zu machen und das eben mit einer WebGIS-Anwendung zu unterstützen, das heißt Analysen möglich zu machen und auch räumliche Zusammenhänge deutlich ja, klar zu machen, weil man muss ja zum Beispiel denken, wenn jetzt ein Emitter an dem Fluss ist, hat das eine ganz anderen Stellenwert, wie es zum Beispiel auf einer Betonfläche, die kilometerweit ist, platziert ist. Schon allein wegen dem Aspekt des Verbreitungsweges des Stoffes. Also das ist jetzt im Groben das Projekt gewesen und das ist noch sehr im Anfangsstadium und wird also während meiner Masterarbeit dann weitergeführt und dann auch ein bisschen professioneller aufgebaut. Also irgendwie, das waren schöne Vorträge gestern zum Beispiel, Angular, das finde ich gut, macht Sinn für sowas, wenn man mehr komplexere Anzeigemöglichkeiten haben möchte. Ja, damit danke ich mich, das war's von meiner Seite.
Ja. Für diesen sehr spannenden Vortrag gibt es Fragen.
Ja, danke auch von mir. Mich würde interessieren, ob ihr diese Ontologie mit den krebserzeugenden Stoffen und den Krankheiten, habt ihr die komplett neu erstellen müssen oder konntet ihr da auf was zurückgreifen, was es schon gibt?
Also mit diesen Ontologien, um das ein bisschen zu erklären, es ist, weil man auch sagt, die semantische Bedeutung des Ganzen, also für einen Anwendungsfall, also für eine spezifische Domain, ja, wie zum Beispiel die Epidemiologie, gibt es konkret in der Form noch keine Ontologie. Also es gibt natürlich Ontologien, die sich mit Krebsstoffen auseinandersetzen. Das heißt aber, das sind zum Beispiel stoffliche Aufbauung oder so hinterlegt. Aber das Gute an der Linked-Data-Technologie ist, wenn ich mal eine Ontologie definiert habe, die sowas definiert habe, und ich habe meine Ontologie, wo ich eine Substanz drin habe und die da definiere ich jetzt meine Kette, ja. Das heißt, dass die Substanz durch den Krebstyp auslösen über die Verbreitungswege. Dann kann ich jetzt hergehen und sagen einfach, diese Substanz, ja, ist über same as geht es, ja, entspricht oder ist die gleichwertige Klasse wie also das Objekt in dieser Ontologie. Das heißt, ich kann das Wissen direkt verknüpfen. Und das ist eben der große Vorteil der Geschichte, ne? Ja.
Ja, danke. Also der große Vorteil ist klar, die Ontologien lassen sich verknüpfen. Die Frage ist jetzt nur, jetzt ist da Arbeit reingeflossen aus den komischen PDF-Dokumenten, die Ontologien zu erstellen. Und dann sollten sie eigentlich der Öffentlichkeit auch dauerhaft zur Verfügung gestellt werden. Wenn ich die jetzt wieder abklemme, wenn das Forschungsprojekt beendet ist, dann hat die ganze Sache nichts gebracht. Ne? Ist das so geplant, dass das dauerhaft publiziert wird?
Ja.
Und gibt es dann auch eine verantwortliche Stelle, die diese Ontologie pflegt?
Es gibt die Möglichkeit, Ontologien hochzuladen. Die werden dann quasi validiert, ob die in Ordnung sind, und dann stehen die über Suchmaschinen zur Verfügung. Das gibt's. Und die Idee von dem Projekt ist nicht, dass man sagt, man kappt das runter, ja, sondern man sagt, die Idee ist es ja, diese Ontologie dann nachher frei verfügbar zu machen, also nutzbares Wissen, ja. Was meinen Sie mit pflegen, dass sie dauerhaft online verfügbar ist?
Dass die dauerhaft online verfügbar ist, genau.
Ja, das gibt's. Also wenn Sie auf die Seite linkdata.org gehen, gibt's eben Links für solche Möglichkeiten. Also wenn ich eine Ontologie erstellt habe, kann ich die eben über dieses Gremium, ich weiß den Namen jetzt nicht auswendig, hosten, und die validieren das und sagen, ist okay, und dann kommt es eben in diese Linked Data Cloud, also diese Grafik, die Sie gesehen haben, ich kann ja mal kurz parallel drauf gehen, mit diesen Knotenpunkten, also jeder einzelne Knoten stand eben für eine Ontologie, da war also zum Beispiel DBpedia drin oder auch GeoNames, falls das jemandem was sagt, und die sind dann eben verfügbar, also genau das meine ich hier, also das sind hier die Ontologien, wenn ich hier Und die sind eben verfügbar. Ne? Also das Netzwerk ist immer stetig wachsend und die kann ich dann auch direkt adressieren dann.
Aber die müssen registriert werden. Ich dachte, die könnten über Crawler auch gefunden werden, die Sparkle Endpoints. Das wäre ja auch eine Möglichkeit zu sagen, okay, jede Organisation publiziert ihre eigenen Ontologien, so wie das in Großbritannien ja teilweise erfolgt. Und die Sparkle Endpoints lassen sich über Crawler auffinden. Da gibt es ja auch Software für. So dass wir nicht unbedingt eine zentrale Stelle haben, wo, wie jetzt hier die Seeken oder Data Hub, wo die registriert werden müssen.
Ja gut, der Endpoint ist öffentlich zugänglich. Ich brauche ja bloß die URL, dass ich den ansprechen kann.
Genau, das heißt, es wird über eine Metadatenverwaltung, diese Seeken-Instanz im Endeffekt publiziert. Das heißt, ich habe eine Stelle, wo ich diese Daten dann veröffentlichen muss, diesen Endpoint publizieren muss, damit die dann da auch auftauchen.
Ja, also ich kann nochmal über solche Einrichtungen gehen, dass es eben gewissen Stellenwert hat und ist, man sagt, man ist da quasi von der Stelle validiert und ist da eben in dieser Cloud drin, aber ich kann auch hergehen und meinen eigenen Server betreiben und das und dann eben auf GitHub zum Beispiel den Link des Endpointes zur Verfügung stellen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit.
Ja, das ist klar, danke.
Ich habe eine Frage zur Darstellung der Umweltdaten. Werden da die Emissionsquellen dargestellt oder gibt es da Messstellen oder werden da Oberflächen generiert aus den Messwerten? Oder?
Ja, also bei den Emittern ist es so, dass die mit Standort drin sind. Also ich kann das. Und es kommt halt immer darauf an, also die Problematik ist halt, das ist ein Modellbeispiel halt auch. Es sind natürlich nicht in dem Umfang offenen Daten teilweise leider verfügbar noch, wie man sie gerne hätte, dass das auch wirklich für den epidemiologischen Ansatz ausreicht. Es ist immer noch eine Nacharbeit notwendig, aber es ist derzeit wirklich so, dass die eben bei der Herangehensweise eben diese Services nutzen und da eben quasi das Feld immer von neuem aufrollen. Und dieser Vorteil ist dann wirklich, wenn sie die Daten gebündelt zur Verfügung haben und dann eben auch in einer eigenen Anwendung. Das macht das Ganze natürlich effizienter. Aber was wollten Sie jetzt nochmal genau wissen? Es sind also Punktdaten da und was sind da, ja? Und weiter?
Ich wollte ja wissen, ob die Quellen erfasst werden oder ob es ein Messstellennetz gibt oder.
Ja, also vom Lahnhof gibt es zum Beispiel für Bodendaten ein Messstellennetz oder auch für Luftmessstellen, also je nachdem, was man halt eben für Daten hat. Ne?
Vielleicht direkt dazu, es gibt ja auch so ein Register im Endeffekt aufgrund von der EU-Richtlinie, wo die Daten auch gemeldet werden müssen. Das heißt, alle Emissionsstellen müssen gemeldet werden. Dann gibt es auch eine Webanwendung bzw. Downloadmöglichkeiten, um die Daten herunterzuladen, auszuwerten. Und von daher muss das europaweit auch so gemacht werden nach einheitlichen Standards. Die kann man dann über Web-Feature-Service runterladen und theoretisch könnte man die auch als Open-Link-Data publizieren. Das wäre halt dann der nächste Schritt. Dann bräuchte man sie nicht unbedingt selber aufzubereiten. Das ist ja ein Riesenaufwand, die ganzen Daten jetzt als Open-Link-Data aufzubereiten, in den Sparkle-Server reinzuhauen, also in den Triple-Store reinzuhauen, damit ich die auswerten kann. Ziel ist ja eigentlich, dass die Stellen nicht nur diese Web-Feature-Service oder UGC-Schnittstellen zur Verfügung stellen, sondern wie in Großbritannien auch, den Zugriff über Open-Link-Data auf das emittierende Objekt dann auch publizieren. Dann ist natürlich jedes Objekt dann irgendwo im Internet auch verfügbar direkt mit seinen Daten. Das ist eigentlich das Ziel, was da verfolgt wird. Aber ist die Frage, ob es dann eine Richtlinie zu geben wird, die das dann nachher auch fordert. Ne? Bisher gibt es halt Richtlinien, die Bereitstellung oder Berichtspflichten oder so fordern, dass solche Daten publiziert werden.
Danke, mich auch.